Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses und mit Hilfe von Live-Seminaren, die ich einmal im Monat in Berlin gebe und alle paar Monate auch in Eichach in Bayern. In der heutigen Folge habe ich einen ganz spannenden Gast als Interviewgast. Ihr Name ist Annika und bei ihr war es nicht ganz so leicht, schwanger zu werden. Sie war in einer Kinderwunschklinik und hatte eine wahre Odyssee erlebt und hinter sich. Und ich fand es unglaublich spannend, davon zu erfahren, weil ich mich da gar nicht mit auskenne. Und ja, bin jetzt ganz froh, dir dieses Interview zu zeigen. Ich finde, Annika ist eine ganz faszinierende Frau, weil sie so positiv ist und ja, und jetzt auch wirklich schwanger. Von daher ist es auch hier wieder eine sehr positive und mutmachende Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, liebe Annika, so schön, dass du heute hier bist. Wir sind ein bisschen weiter voneinander entfernt. Wir haben uns noch nie gesehen, aber immerhin schon gerade telefoniert.
Genau.
Und stell dich doch gerne mal vor.
Ja, ich bin Annika, 36 Jahre alt mittlerweile, bin Sonderschullehrerin und wohne hier im nördlichsten Bundesland der Republik. Ja, und bin jetzt ganz gespannt, was mich mit dir erwartet.
Ja, du hast ja eine ganz besondere Geschichte. Vielleicht darf ich das sagen, dass du meinen Kurs machst und darüber haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Weil du mich irgendwann angeschrieben hast, weil du so einen besonderen Weg hattest und meintest, dass du eigentlich das wichtig findest, dass darüber mehr aufgeklärt wird.
Ja, genau.
Weil es eben mit dem Kinderwunsch nicht bei allen Paaren sofort klappt und so einfach ist.
Ja, genau.
Genau.
Man sollte es nicht denken.
Ja. Ja, magst du mal erzählen, wie es bei euch so war?
Ja, na klar. Also wir haben vor 11 Jahren geheiratet und da war ich dann aber gerade noch im Referendariat und wie man das dann ja immer so denkt, ja, das machen wir erst zu Ende und dann gucken wir mal. Und als wir dann tatsächlich mit der Familienplanung dann mal so loslegen wollten, hatte ich schon 3 Jahre, glaube ich, die Pille abgesetzt und habe schon per NFP die Temperaturkurve beobachtet und wusste also grob immer schon so Bescheid um meinen Zyklus. Wusste auch, wann die fruchtbaren Tage sind und wann es dann möglichst günstig ist und so. Und da fühlten wir uns einfach ganz gut vorbereitet und waren ganz optimistisch. Und dann klappte es auch so nach 6-7 Monaten ungefähr, also noch so voll im Zeitrahmen, dass ich dann tatsächlich auch schwanger wurde. Da haben wir uns riesig drüber gefreut. Das war so, ja, es war einfach so, ja super, wir werden jetzt schwanger und wir werden jetzt in 9 Monaten Eltern und da, ja, das geht jetzt los mit uns, ne? Wir werden jetzt eine Familie. Und dann der erste Ultraschall bei 6+3 hat auch gleich noch Herzaktivität gezeigt. Also wir waren auf Wolke 7. Und dann beim ersten richtigen Ultraschall bei 9+3 kam dann halt so die erste Ernüchterung, dass nämlich dann kein Herzschlag mehr feststellbar war. Und dass klar wurde, okay, da ist irgendetwas nicht mit dem Embryo in Ordnung. Da müssten wir eine Ausschabung machen. Damit wir dann auch das Gewebe einschicken lassen könnten. So, und das war schon mal so der erste Glücksgriff quasi, dass meine Frauenärztin dann nicht gesagt hat, nee, das ist jetzt ja noch nicht die dritte Fehlgeburt, sondern wir schicken es jetzt direkt beim ersten Abgang ein. Und da kam dann auch für uns schon auch beruhigenderweise raus, dass es halt nicht lebensfähig gewesen wäre. Also es war ein dreifacher Chromosomensatz und Trisomie 18 und so. Also, das heißt, da waren wir natürlich traurig, aber es gab eine logische Erklärung und ich war stolz auf meinen Körper, dass er das erkannt hatte und gesagt hat, so, nee, das tragen wir gar nicht weiter aus. Ja. Das war dann in Ordnung und dann wurde uns auch gesagt, ja, so nach 2 Monaten können Sie auch gerne wieder anfangen, es zu versuchen. Und dann hatten wir irgendwie so 9 Monate später hatten wir nochmal wieder einen positiven Test. Da waren wir natürlich auch wieder ganz, ja, also schon auch froh drüber, aber nicht mehr ganz so unvoreingenommen froh. Und dann war ich beim Bluttest und dann war das HCG noch nicht ganz so hoch angestiegen. Also da begann dann so ein bisschen so eine Wartezeit. Dann sollte ich 2 Tage später nochmal kommen und da war dann klar, ja, das steigt immer noch nicht so richtig an, wie wir es gerne hätten. Warten wir mal noch eine Woche. Ja, und dann war aber auf dem Ultraschall nicht zu sehen und das HCG hatte schon abgenommen. Das heißt, der Körper hatte dann auch schon ja, alles eingeleitet, um mit dem Windei sozusagen dann fertig zu werden. So, und da hatte ich dann Kontakt mit einer Hebamme, die wir damals bei dieser ersten kurzen Schwangerschaft schon kontaktiert hatten. Und die hat mich dann halt sehr bestärkt und ermutigt, nee, also jetzt so früh musst du definitiv nicht nochmal eine Ausschabung machen, wenn du nicht unbedingt möchtest. Das kannst du auch alleine hinbekommen. So, also das war dann auch gut. Das war tatsächlich auch ganz heilsam so für mich, dass ich das, dass da auch mein Körper wieder gut arbeiten konnte und sein Ding machen konnte. Ja, und dann waren wir schon so ein bisschen, okay, das ist ja komisch, aber naja, das kommt ja immer wieder vor. So hört man dann ja auch im Bekanntenkreis, so ja, hatten wir alle schon und dachten, ja, okay, komm, jetzt beim dritten Mal oder so, ne, dann wird's was. Ja, und das stellte sich aber erstmal überhaupt nicht mehr ein. So. Und dann fingen wir langsam mal so an, so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen, beziehungsweise ist, also unser ganzer Weg war immer so ein bisschen von Zufällen oder von Fügungen oder Schicksal, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, geprägt, dass uns immer irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute begegnet sind. So, und über die Arbeit habe ich dann eine andere Frauenärztin kennengelernt, die mir von unserer Betriebsärztin empfohlen wurde, die halt auch mal so ein bisschen über den Tellerrand ihres Fachbereichs guckt. Und die, ja, da bin ich dann hingegangen in ihre Privatpraxis und die hat sich ganz viel Zeit genommen und hat erstmal Anamnese ganz ausführlich gemacht und hat dann gesagt, so, ich möchte ihre ganzen Blutwerte haben. Und hat halt auch Mineralstoffe und Schwermetalle und all sowas abgetestet. Und da kam dann zum Beispiel raus, dass ich ganz viel Quecksilber hatte, einen viel zu hohen Quecksilberanteil im Körper. So, dass ich dachte, okay, wenn ich das jetzt ausleite, dann wäre ich danach schwanger. So. Also haben wir das gemacht und allerlei Infusionstherapien, um mich so richtig gut wieder davor zu kriegen. Hat aber leider auch nichts gebracht. Dann war mein Mann zwischenzeitlich auch schon beim Urologen für Spermiogramm. Das sah soweit auch erstmal gut aus, so dass wir dachten, okay, ja gut, nee, dann kann es daran ja auch nicht liegen. Probieren wir es also so einfach noch ein bisschen weiter. Ja, und dann hat mich eine langjährige Kindheitsfreundin aus der Schweiz angerufen, die eine ähnliche Geschichte hat. Oder über Facebook haben wir Kontakt gehabt oder so. Die hat mich einfach fragte, wie es denn so ist. Und dann hatte ich ihr das grob so ein bisschen erzählt, meinte, aha, also ich habe mich hier jetzt gerade fortgebildet im Bereich der Genmutation MTHFR. MTHFR, noch nie gehört. Sieht eher aus wie die Abkürzung für ein amerikanisches Schimpfwort oder so. Und dann habe ich da aber rüber mal so ein bisschen gegoogelt und wenn man da eine Genmutation vorliegen hat, was angeblich bei 10% der Europäer auch vorliegt, dann hat der Körper ein Problem damit, das Folat zu methylisieren. Also das die Folsäure aufzuspalten in Folat.
Ah, und, okay.
Ja, genau. Und Folat, also ne, diese ganzen Vitamin-B-Komplexe sind ja wichtig, so für Zellbildung und so. Und dann habe ich mich darauf testen lassen, das ist ein simpler Bluttest. Und sie meinte, ja, lass bitte deinen Mann auch testen. Bei ihr in der Praxis wäre es eigentlich immer so, dass beide Partner davon betroffen wären. Und dann sind wir also los, haben das testen lassen und bingo, wir waren beide auf, also es sind meist so zwei Gene quasi, die dann abgetestet werden oder zwei Stellen. Und wir waren dann gegensätzlich jeweils an einer Stelle tatsächlich dafür auch dann Träger.
Ach krass.
Ja, genau. Also das sind immer so kleine Stellschrauben.
Total, aber auch, dass deine Freundin das irgendwie
schon also, rausgefunden hat. Genau, also es war wieder so, es war wieder so eine Fügung irgendwie. Und so blöd das auch erstmal klingt, man hat eine Genmutation, die Therapie dieser Genmutation ist aber ganz einfach eigentlich. Du lässt halt einfach die Folsäure weg, die man ja so als Frau mit Kinderwunsch oder so einfach regelmäßig nimmt. Und nimmst stattdessen schon das aufgespaltene Folat. So, und so einfach ist das dann einfach und dann hat dein Körper da halt schon mal weniger mit zu tun, um das aufzuspalten, sondern kann gleich darauf zurückgreifen. Ja, war auch wieder nix, so dass wir dann irgendwann gesagt haben, nee, also irgendwie reicht's uns jetzt mal, also wir werden auch nicht jünger, ne, da war ich dann irgendwie auch schon 34 oder so, und haben uns dann mal in einem universitären Kinderwunschklinik bei uns hier oben vorgestellt. So, einfach damit wir mal gucken, so das und das sind unsere Ausgangswerte, wir würden gerne schwanger werden. Was können Sie uns empfehlen? Und dann wurden wir da halt durch die gesamte Diagnostik geschickt. Ja, mit Gebärmutterspiegelung und was weiß ich, was dann da halt alles abgespult wird. Ne? Und mein Mann musste dann auch nochmal zweimal zum Spermiogramm. Und da kam dann halt erstmal raus, ja, okay, wahrscheinlich aufgrund dieser Genmutation haben sich da DNA-Fragmentationen gebildet. Also das heißt, dass die Spermien nicht mehr ganz so komplett waren. So, also dachte mir, okay, hatten wir da ja vielleicht einen Grund dafür?
Ja.
Und dann war klar, okay, deshalb würden wir dann, wenn sie sich dazu entschließen, zu einer ICSI raten. Also man Was würde dann das? Nicht ganz, das ist nicht die ganz normale In-vitro-Fertilisation, also dieses IVF, wo Eizelle
sagt
und
mir
Samen.
Alles gar nichts.
Ja. Okay, gut. Dann dauert es ein bisschen länger heute. Also dieses ganz normale IVF. Auf jeden Fall. Dieses IVF ist ja, wenn dann in einer Petrischale dann die Spermien mit der Eizelle zusammengefügt werden und die Spermien sich dann da so den Weg in die Eizelle suchen. So.
Ja.
Und eine das dann hoffentlich auch schafft und dann alles so seinen Gang geht und dann wird die Eizelle der Frau wieder eingesetzt.
Eingesetzt, genau.
Genau. Und ICSI ist halt nochmal ein bisschen mehr Hilfestellung. Da werden nämlich dann vorab die Spermien schon mal untersucht und schon mal die, die lebendigsten, die vitalsten, die bestbeweglichsten rausgesucht. Und einer davon dann halt direkt in die Eizelle injiziert.
Ah, okay, okay.
So, und dann geht's halt ganz normal weiter, dann wird's halt der Frau wieder eingesetzt. Gut, und dann, ja, sind wir halt diesen Weg gegangen und haben uns gesagt, ja, okay, das ist dann jetzt wohl unser Weg. Alles klar, da war mein Mann halt erstmal ein bisschen bedröppelt, oh, ich bin jetzt der Schuldige und es tut mir so leid. Und ich dachte, ja, aber ist doch völlig egal. Ja, also ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Männern so.
Ja.
Ne? Also ich habe schon mit mehreren auch darüber dann so gesprochen und die sagten auch, ja, man fühlt sich so seiner Männlichkeit beraubt und man ist nicht in der Lage, für eine Familie zu sorgen oder überhaupt erstmal eine Familie entstehen zu lassen und man braucht Hilfe und so. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so ganz leicht.
Ja, das stimmt. Also das wird, glaube ich, ganz schön unterschätzt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Kriegt man da irgendwie Hilfestellung, also dass es da so Gespräche gibt mit den Ärzten oder irgendwas oder macht man das dann als Paar aus untereinander? Also mit diesem
sowohl Gefühl, als auch. Ja, sowohl als auch. Also man hätte bei uns, ich glaube, also Kinderwunschkliniken gibt es ja auch wie Sand am Meer. Ne? Also es kann ein Frauenarzt kann sich ja auch irgendwie als Kinderwunschklinik oder so bezeichnen, wenn er halt diese IUIs, diese kleinen intrauterinen Inseminationen macht, dass er einfach nur dann mit einem Katheter die Spermien halt in den Uterus der Frau einführt. So, ne? Das ist ja auch schon eine Befruchtungsmöglichkeit. So.
Ja.
Und dann gibt's aber natürlich auch die Privatkliniken oder halt dann die universitären Kinderwunschzentren, die halt einfach auch ganz andere Fälle noch sehen, deren tägliches Geschäft das dann halt einfach ist. So.
Ja.
Und bei uns hätte es die Möglichkeit gegeben, auch mit einer Psychologin zu sprechen oder so. Unser Arzt hat sich aber auch immer sehr viel Zeit genommen und hat auch auch so die emotionalen und psychologischen Faktoren auch immer mal so angesprochen, hat da auch immer noch so Handreichungen zu gegeben. Und wir haben da aber auch viel einfach für uns als Paar ausgemacht. So.
Ja.
Genau. Und ja, dann haben wir uns dafür entschieden, okay, es soll losgehen. Und dann kam bei uns noch die eine Hürde dazwischen, dass wir dann Selbstzahler waren. Weil wir, also weil man in unterschiedlichen Kassen sind. Mein Mann ist gesetzlich versichert, ich bin privat versichert.
Ja.
Und dann beginnt da ja diese Ungerechtigkeit, dass die privaten Kassen nach dem Verursacherprinzip bezahlen. Und da galt ich nicht als Verursacherin. Galt ich auch bis zum Schluss nicht. Und mein Mann mit der gesetzlichen Kasse, die haben halt dieses Körperschaftsprinzip und haben gesagt, ja, wir zahlen da für die Spermaprobe, aber danach haben wir nichts mehr damit zu tun. So.
Oh nee.
Ja, genau. Also das ist dann halt nochmal so eine andere Belastungskomponente, ne? Wo man dann sagt, oh, es reicht doch eigentlich so schon.
Ja.
Aber naja, wir sind da beide so Menschen, dass wir sagen, ja, hilft jetzt nichts, das ist unser Traum und müssen wir jetzt halt durch. Also bringt jetzt auch nichts, da irgendwie drüber zu jammern. Das kostet uns nur ganz viel Kraft und Energie. Machen wir nicht. So, ist jetzt so, zack. Vielleicht reicht's ja mit dem einmal. So. Ja, genau. Das war dann alles ganz aufregend. Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber ich, also magst du sagen, wie teuer das ungefähr ist?
Also es sind mehrere tausend Euro. Also es hängt ja immer ein bisschen davon ab, in welcher Dosis man auch spritzen muss. Also es ist ja so, dass ich dann erstmal Eizellen heranreifen lassen muss. Das heißt, ich spritze mir dann da ordentlich Hormone über 10 bis 12 Tage meist.
Ja.
Und dann so nach 5, 6 Tagen kommt dann noch ein Eisprunghemmer noch mit dazu, damit wir auch nicht die mühsam herangereiften Follikelchen irgendwie verlieren.
Ja.
Und dann ist ja irgendwann Tag X, wo die Funktion sein soll, die Follikelpunktion. Und 36 Stunden vorher musst du dann halt ja den Eisprung auslösen. So, damit die Follikel sich da in ihren Höhlchen schon mal ein bisschen lösen und damit die dann leichter zu entnehmen sind. So, und
ich
dann.
Find's total spannend gerade.
Ja, es ist auch ganz, ganz spannend.
Ja.
Es ist, also ich finde es auch wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das hat uns auch ein bisschen durch diese ganze Zeit, denn es blieb ja nicht bei einem Versuch, auch so ein bisschen getragen, weil man, also es ist schon so ein bisschen so ein halbes Medizinstudium, was man damit absolviert.
Ja, auf jeden Fall.
Also, auf jeden Fall. Wobei unser Professor auch meinte, naja, also es gibt halt so eine und solche Patienten. Einige wollen damit eigentlich sich überhaupt nicht auseinandersetzen. Die finden das ganz, ganz schlimm. Die wollen es nur hinter sich bringen und wollen da gar nicht drüber nachdenken. Und dann gibt's aber halt auch noch an der anderen Seite halt die Leute, die sich halt damit auseinandersetzen und einfach auch genau wissen wollen, was los ist und was passiert mir jetzt gerade mit meinem Körper und so, ne?
Genau.
Ja, genau. Und das war eigentlich immer ganz spannend.
Ja.
Genau. Und also der Preis hängt natürlich dann auch immer davon ab, wie hoch dosiert ich dann die Hormone spritzen muss.
Ja.
So, und das wird anhand des AMH, also des Anti-Müller-Hormons, gemessen. Das ja dann ein bisschen etwas über die Eizellreserve aussagen kann. Das war bei mir leider dann niedrig auf einmal. Das war dann so, also wir sind in diesen ersten Zyklus gestartet und für mich war klar, okay, wir machen das jetzt quasi wegen meines Mannes. So, bei mir ist alles in Ordnung, alles sieht super aus, organisch ist alles klasse und das wird alles super. Und dann kam irgendwann bei einer Blutabnahme dann am Anfang dieses Transfers raus oder dieses Zykluses raus. Oh, ihr AMH ist relativ niedrig, also wir müssen hochdosiert spritzen. Aha, AMH. Gut, okay, die werden schon wissen, was sie machen. Hab mich dann zu Hause belesen, dachte, ach, Herr Jemini, das wird doch nie was. Ja, und dann war es halt auch so, dass wir einfach auch nicht viele Follikel bei mir erwarten konnten. So, weil einfach nicht mehr so viele da waren. Und ich wirklich höchst dosiert spritzen musste und es aber halt, ich weiß nicht mehr, wie viel es beim ersten Mal, 4 auf der linken Seite und 5 auf der rechten oder so, was für einige Frauen echt lächerlich ist. Also manche Frauen produzieren 20 Eizellen oder so, ne? Oder Follikel erstmal so.
Ja, ja.
Und haben dann andere Risiken dabei, dass sie dann halt überstimuliert werden oder sowas halt, ne? Das Risiko kam bei mir dann halt einfach nicht zutage. Und ja, das war natürlich dann so ein bisschen die nächste Ernüchterung, dass einfach nicht so viel da war. Und das rechne ich unserem Prof immer noch sehr hoch an, dass er einfach immer sehr klar mit uns transparent kommuniziert hat, wie denn jetzt so die Chancen sind. Also was wir ungefähr davon zu erwarten haben. Denn ungefähr, also die entnehmen ja die Follikel und nicht in jedem Follikel ist eine Eizelle drin. So.
Ja.
Das heißt, wenn ich 8 Follikel hatte, meinte er, erwarten Sie 4 Eizellen. Also schon mal 50% Ausschuss.
Ja.
So. Und normalerweise so in meinem Alter lassen sich davon dann 50% befruchten. Wären wir schon mal bei 2 Eizellen. Und dann normalerweise so 50-60% überstehen dann die ersten 24 Stunden im Labor. So. Okay.
Dann schrumpft es schon sehr.
Dann es schrumpft und schrumpft immer weiter und du denkst, okay, und dafür habe ich jetzt mehrere tausend Euro Medikamente in mich reingeschüttet. So, okay, egal, wir machen es einfach weiter, wer weiß, es klappt ja vielleicht beim ersten Mal. Vielleicht sind wir ja so die 25%, bei denen es direkt klappt, denn mehr ist das nicht pro Zyklus.
Ja, ja.
Also durch die künstliche Befruchtung hast du nicht wirklich eine höhere Schwangerschaftschance als bei einer natürlichen Befruchtung.
So.
Ja, also dann wurden mir an Tag 3, wurden mir dann 2 kleine, ich weiß nicht mehr, ich glaube, 7-Zeller waren es oder so, dann eingesetzt. Das war ganz, ganz spannend, so, weil wir ja dachten, ja, das werden unsere Beine und guck mal, wir kriegen Zwillinge und so. Ja, und dann nach 14 Tagen war dann der Bluttest und es war klar, nein, wir kriegen keine Zwillinge, wir kriegen auch kein Einling, wir kriegen jetzt aus diesem Zyklus gar kein Kind. So. Ja, das war dann so ein bisschen, oh, okay, naja, gut, aber ich hatte ja zu Hause auch immer schon getestet, um mich so ein bisschen vorzubereiten und weil ich es auch einfach spannend finde. So, und da war halt klar, die bleiben einfach blütenweiß. Da kann ich jetzt nicht großartig was so erwarten. Und dann gab es halt nach diesem Negativ, gab es dann halt nochmal einen Termin mit unserem Prof, um zu gucken, so, wie machen wir denn jetzt weiter? Meinte, wenn sie weitermachen möchten, würde ich das und das und das ändern. Und dann haben wir uns dafür entschieden.
Ja.
und sind dann den Zyklus halt nochmal angegangen und hatten, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall auch weniger Eizellen. Und dann, ich glaube, das war an einem Freitag, und dann haben sie sich Samstag gemeldet. Und ja, also die eine hat sich gar nicht befruchten lassen. Bei den anderen beiden geht es voran, aber sehr langsam. Aber wir beobachten sie trotzdem übers Wochenende weiter. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Und dann hat sie Sonntagabend nochmal angerufen, ganz nett, und meinte, ja, also sie würde morgen früh ihre Kollegin nochmal draufschauen lassen, zur Sicherheit. Aber sie würde davon ausgehen, dass es zu keinem Transfer kommt. So. Und das war dann auch tatsächlich so. Und dann sitzt du dann halt auch wieder da, okay, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Also wieder mehrere tausend Euro den Bach runter und ohne Ergebnis.
Und es wurde auch irgendwie immer schlechter, ne? Habe ich so den Eindruck, ganz am Anfang ja noch, bist du ja noch selbst schwanger geworden und hattest dann die Fehlgeburten. Und dann wurde es eigentlich immer schlechter.
Genau, ja. Und es wurde dann noch schlechter. Also es war tatsächlich, also irgendwie war klar, okay, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und wir hatten in der Klinik die Möglichkeit, dass wir die Embryonen oder die Eizellen in einem sogenannten Timelapse-Labor oder in so einem Timelapse-Inkubator beobachten lassen konnten. Das heißt, dass das per Zeitraffer-Videoaufnahme die ganze Zeit beobachtet wurde. Das heißt, die müssen, also normalerweise ist es so, dass die Petrischalen mit den Eizellen, mit den befruchteten Eizellen einmal am Tag rausgenommen werden müssen. Das heißt, die kommen aus dem Inkubator raus, haben also Wärmeverlust, haben andere Helligkeit, werden dann einmal statisch beobachtet, wie so die Entwicklung ist, werden dann wieder zurück reingesetzt in den Schrank. Und bei diesem Timelapse ist es halt so, dass die ganze Zeit ein Video läuft, die müssen also nicht rausgenommen werden. Und das war jetzt dann unser Glück, kostet natürlich auch wieder extra, aber wir konnten dann hinterher mit unserem Professor uns das mal angucken, und er konnte sich dann da in Zeitraffer die Eizellen mal anschauen und konnte uns da schon mal sagen, ja, okay, hier sehe ich so kleine Vakuolen, das spricht für nicht ganz so gute Eizellqualität. Ich würde Ihnen jetzt erstmal eine Pause empfehlen. Sie gucken ein bisschen ernährungsmäßig, also noch so zusatzmäßig ein bisschen, dass Sie da vielleicht noch was machen. Und er würde uns auch noch eine Begleittherapie per TCM noch empfehlen. Und dann haben wir uns im April letzten Jahres, meine ich, dann zum dritten Zyklus angemeldet und hatten nochmal einen Termin mit unserem Prof, wo wir ihn dann fragten, was er denn uns dann jetzt diesmal empfehlen würde. Und da hat er dann umgeschwenkt auf ein anderes Medikament, das wohl besonders tolle Reaktionen bringt und vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Eizellen zeitgleich heranreifen, sodass du dann dadurch halt auch möglichst viele gleich große Eizellen dann hast, die punktiert werden können. So. Also haben wir darauf tatsächlich dann auch mal gesetzt. Ich habe dann natürlich parallel auch immer im Internet mir die Finger wund gegoogelt und Erfahrungsberichte gesucht und. Denn in unserem Bekanntenkreis hat es bei allen halt tatsächlich immer so funktioniert. Also wir waren die Ersten bei uns im Bekanntenkreis, so direkt im realen Bekanntenkreis, die da jetzt durch die Kinderwunschklinik gehen. So, ne?
Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum du gerne wolltest, dass darüber auch gesprochen wird. Ne?
Ja, weil ganz genau.
Man sich so alleine damit auch fühlt.
Ja, ne? Genau. Und also haben wir dem dann einmal zugestimmt, und das sah dann bombastisch aus. Also für meine Verhältnisse bombastisch. Ne? Also die haben gut angesprochen, und wir hatten dann 9 Follikel, die punktiert werden konnten, und das sah richtig, richtig gut aus, und die Ärztin hat sich schon ganz doll gefreut. Ja, dann war der Punktionstag da, und dann mir tat diese Biologin dann wirklich so leid, die saß uns da gegenüber, wir ganz euphorisch, und na, wie viel sind's, und haben schon Wetten abgeschlossen, vielleicht sind's 5 Eizellen. Dachte, nee, da ist keine einzige dabei. Also keine einzige. Das waren zum Teil Zysten, und dann waren es irgendwie sogenannte Ghost-Eizellen, irgendwie, wo eine ganz klitzekleine Anlage war, aber keine ganze Eizelle. Also das war ganz, ganz schlimm. Also weil es einfach auch so, das war so eine 180-Grad-Drehung, ne? Also da waren wir ja so überhaupt nicht drauf gefasst.
Ja.
Das war wirklich ein ganz, ganz schwarzer Tag.
Das glaube ich total.
Und da hat sich unsere Ärztin dann aber direkt freigeschaufelt, hat Termine beiseite geschoben und hat gesagt, so, nee, also ohne Gespräch lasse ich Sie jetzt nicht nach Hause. Wir gucken jetzt, also, und ich erkläre Ihnen alles und fragen Sie mich Löcher in den Bauch. Und da hatten wir dann halt schon mal so ein bisschen so, was sind denn jetzt unsere Optionen? Und dann meinte sie auch, naja, also wir können das alles nochmal probieren und wir können auch eine sogenannte Mini-IVF oder Mini-ICSI machen, dass man das so im natürlichen Zyklus macht, dass man gar nicht so hoch stimuliert. Denn ganz ehrlich, nur bei Ihnen bringt das ja jetzt auch nicht ganz so viel. Das muss man ja auch immer gucken, was man seinem Körper damit antut. Ne? Also ich habe da wirklich hochdosiert Östrogene und Progesteron in mich reingestopft und was weiß ich nicht alles. Da weiß man ja auch gar nicht so ganz, wie da jetzt die ganzen Langzeitfolgen von sind, ne?
Ja, ja, das ist ja schon bei der Pille schwierig.
Also genau, deswegen, ne? Genau. Und dann kam halt in diesem Gespräch raus, ja, unsere Möglichkeiten, wie gesagt, nochmal alles so machen oder eine so im natürlichen Zyklus das zu machen oder halt tatsächlich in Richtung Eizellspende zu gehen.
Ja.
Und dann haben wir erstmal, ja, okay, gucken wir, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, ne? Also aufstehen, Krone richten und dann irgendwie weitermachen, müssen wir mal gucken. Und dann haben wir immer schon mal so ein bisschen gesprochen und ich habe auch daraufhin dann natürlich wieder das Internet durchgewühlt und für mich war relativ schnell klar, ich möchte das nicht mehr ganz so oft meinem Körper antun, diese hochdosierten Gaben. Und es ist auch dann einfach ein Kostenfaktor, wo dann einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwann gegen Null geht. Ne? Also wir setzen da mehrere tausend Euro in den Sand und es kommt nichts bei rum, außer immer mehr Frustration. Außer
Enttäuschung, genau.
Genau, ja. Zwar auch immer mehr Wissen über meinen Körper, was da so alles schief gehen kann und wie mein Körper so spielt und so, ne? Aber ja, das war dann irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich habe dann immer schon mal so ein bisschen gegoogelt und geschaut. Ich meine, wir sind hier oben ja ganz nah an Dänemark dran. Da ist Eizellspende auch möglich. Das fand ich erstmal ganz verlockend, dass man vielleicht einfach nach Aarhus fährt.
Deutschland ist es nicht möglich,
genau.
Ne?
Nein, genau. Es fällt ja unter das Embryonenschutzgesetz.
Ja.
Ich glaube, von 96 ist die aktuelle Version. Mhm. Genau. Eizellspende ist in Deutschland nicht erlaubt. So. Und insofern war dann klar, ja, wenn wir uns dafür entscheiden, müssen wir da irgendwie für ins Ausland gehen. Und da klang für mich jetzt erstmal so aus geografischer Lage auch einfach Dänemark ganz gut so.
Ja.
Aber wir haben es dann erstmal dabei bewenden lassen. Ich habe aber auf Instagram auch immer noch so ein bisschen Kontakt dann zu einem anderen Paar aufgenommen oder denen erstmal so gefolgt.
Erzähl doch mal. Also du hattest im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass du da jemanden gefunden hattest und da hat sich so eine Art kleine Community aufgebaut.
Ja, genau. Ja.
Genau. Gegenseitig unterstützen kann auch.
Genau. Ne? Und dafür bin ich den sozialen Netzwerken so dankbar für. Also natürlich kann man auch in irgendwelchen Internetforen oder so googeln und die sind dann aber zum Teil veraltet oder ach, ich weiß nicht, die Menschen waren da einfach nicht so auf meiner Wellenlänge und haben nur gejammert und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht ab, das brauche ich nicht. Ich muss nach vorne gucken für mich so, oder wir für uns. Das ist einfach nicht unser Ding, uns in unserem Elend zu suhlen. So.
Ja,
voll und genau, und da bin ich auf die beiden gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr wie, egal. Und bin denen so ein bisschen gefolgt und die hatten so eine ganz krasse Geschichte eigentlich, weil bei denen auch ganz viel einfach nicht zusammenpasste. Also die hatten untereinander keine Kompatibilität, so dass es bei ihrem Körper dann auch immer wieder zu Abstoßungsreaktionen kam. Und ganz dramatisch alles. Und dann halt auch immer noch ganz wenig Eizellausbeute. Und also es gab schon auch Parallelen zwischen unseren Geschichten, aber bei denen war es halt schon nochmal eine Spur komplizierter.
Ja, so. Magst du mal sagen, wie die heißen?
Ja, das ist How We Met Our Baby.
Ah, okay, super. Ich werde es auch in die Shownotes noch packen.
Ja, und kleiner Spoiler, sie haben jetzt kleine Zwillingsjungs.
Ja, cool.
Genau. Die beiden sind ganz, ganz toll und hatten wirklich auch eine Menge zu verarbeiten und zu verkraften und sind immer ganz kraftvoll, aber auch ihren Weg gegangen. Und die waren halt in Spanien in einer Klinik und haben es da selbst nochmal mit den eigenen Zellen versucht, aber dann leider auch ohne Erfolg. Und sind dann halt auf eine Komplettspende, also auf Samen- und Eizellspende ausgewichen dann.
Ja.
Genau, und die waren uns so, also zu dem Zeitpunkt waren sie gerade noch mit einem eigenen Versuch in Spanien irgendwie beschäftigt. Und da waren wir also so ein bisschen parallel. Ja, und dann sind wir halt nochmal unseren vierten Versuch angegangen, tatsächlich. Also wir haben gesagt so, okay, es könnte Plan B Eizellspende geben.
Ja.
Aber rein statistisch gesehen, ich weiß, ich sehe mich noch genau in diesem Termin sitzen, mein Mann und unser Prof haben so, ja, aber jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten, ne? Also so typisch männlich, was ist denn jetzt hier die beste Chance und was haben wir denn jetzt hier überhaupt an Statistik und so? Ja. Und da meinte der Prof auch, naja, also es kann auch einfach sein, dass jetzt mit diesem letzten Versuch einfach ein absoluter Pechversuch war Und dass der Körper jetzt beim nächsten Mal besser drauf reagiert, wenn wir alles nochmal so machen. Ne? Ja. Damit hätten sie, ich weiß nicht, nochmal 30% oder so Chance. Wenn wir das jetzt im natürlichen Versuch gemacht hätten, dann wären es vielleicht nur 5% gewesen und ansonsten halt direkt Eizellspender oder so. Und dann haben mein Mann und ich uns angesehen und gedacht, nee, okay, einen Glücksversuch machen wir noch. So, wer weiß. Ne? Könnte ja sein. Und sonst ärgern wir uns hinterher. Das war tatsächlich eher so die Motivation. Wir wollen alles versucht haben und wollen nichts unversucht gelassen haben. So, damit wir damit sonst auch gegebenenfalls abschließen können.
Ja.
Ja, und dann kam dieser vierte Versuch und im Hinterkopf war aber immer schon so ein bisschen Plan B und das hat uns tatsächlich beide entspannt. Ja. Also, dass wir wussten, ja, okay, es würde auch nach einem Negativ würde es weitergehen. So. Mhm. Und dann, ja, sah die Follikelzahl eigentlich eher bescheiden aus und unser Prof hatte schon überlegt, ja, sollen wir nicht lieber doch abbrechen, gucken wir mal in 2 Tagen noch beim Ultraschall. Also, es war auch wieder so ein bisschen hängen und würgen und, ach, alles ein bisschen nervig. Aber das kannten wir ja schon. Und dann kam aber raus, nee, okay, wir können doch punktieren. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, so, also wenn das jetzt nur 3 Follikel sind, können wir das dann nicht auch ohne Anästhesie machen? Also das sind doch dann wirklich nur 2 Minuten. Dafür lohnt sich doch die Kurznarkose überhaupt nicht und so.
Ja.
Ja, ich glaube, das kann ich Ihnen zutrauen. Ich glaube, das schaffen wir. So. Und dann war ich schon mal ganz froh, dass wir dann zumindest das Anästhesiegeld gespart hatten.
Oh Gott.
Und, naja, und dann, aber da kam dann auch wieder so ein bisschen meine medizinische Neugierde durch, weil ich das einfach so spannend fand. Also wann hat man schon mal die Chance, das dann mal so mitzuerleben und am Ultraschall mitverfolgen zu können, so, ne? Und, ja, dann kam halt dieser Punktionstag und 3 Follikel waren es und wir dachten schon so, oh, nee, da wird nichts dabei gewesen sein. Und dann kam unser Prof und sagte so, wir haben 2 Eizellen. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Dann, nee, komm, sie veräppeln uns jetzt. Ne?
Ja.
Nee, da sind 2 Eizellen. Ich weiß zwar noch nicht genau, welche Qualität sie haben. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, jetzt über den Befruchtungsbericht dann, wie das jetzt morgen sein wird. Aber wir haben 2 Eizellen. Okay, gut. Ja, und dann sind wir ganz, also doch relativ euphorisch nach Hause gefahren, hatten gesagt, ja, okay, es ist schon mal so viel besser gelaufen als beim letzten Mal. Das ist schon mal es wert, gefeiert zu werden.
Ja.
Und dann kam am nächsten Tag der Bericht, dass sich eine hat befruchten lassen. So, also da war sie dann so voll in dieser 50% Quote mit drin. Und dann war das ein Transfer an Tag 2. Und ja, dann kam ich halt mit diesem kleinen Eizellchenhaufen in mir drin wieder nach Hause. Und dann begann wieder dieses Warten. 14 Tage später war der Bluttest und vorher habe ich auch zu Hause schon wieder getestet und es war aber einfach negativ. So. Ja, es hätte so schön sein können.
Aber ich stelle mir das auch so krass vor, ne? Das wirklich jedes Mal wieder durchzustehen. Und
ja.
Was macht das mit einem? Krass. Also wie war denn das für dich immer wieder und wie hast du das so gut überstanden? Also klar,
also,
du bist irgendwie anscheinend ein sehr optimistischer Mensch
und hast da
irre Power, aber was hat das mit dir so im Nachhinein gemacht?
Also, das habe ich jetzt tatsächlich erst im Nachhinein gemerkt, wie anstrengend das war. Ja. Also ich habe ja, das war ja eine Parallelbelastung, also ich habe weiterhin voll gearbeitet und habe aber immer mit offenen Karten gespielt. Ich glaube, das hat mich auch mitgerettet oder mit auch durchgetragen. Also ich arbeite in einem kleinen Lehrerkollegium. Meine Schulleitung wusste Bescheid, der musste mich ja auch immer mal wieder freistellen für Arzttermine. Ne? Also das ist ja auch dieses ganze Organisatorische. In so einem Klinikalter kann ich ja nicht sagen, hey, tut mir leid, ich kann erst ab 14 Uhr, können Sie dann bitte Ihren OP-Plan ändern? Das heißt, ich wurde dann auch immer mal von der Schule freigestellt und die Kolleginnen wussten Bescheid, da musste ich mich also auch nicht verstellen. So. Mhm. Das war für uns der richtige Weg. Ich kenne aber auch eine, die gesagt hat, nee, ich will das ganz geheim halten, ich bin dann halt mal einen Tag krank, aber ich kann da jetzt nicht noch immer die anderen mit auf dem Laufenden halten und dann muss ich die auch noch alle enttäuschen. Ich habe doch genug mit meiner Enttäuschung zu tun.
Ja,
das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Also,
oder die anderen trösten, weil die dann enttäuscht sind. Ne?
So. Genau so ist das. Und das kann ich auch verstehen. Und ich glaube, genauso gibt es dann auch Wege dazwischen, damit umzugehen. Und wie anstrengend das aber tatsächlich auch war, habe ich jetzt dann tatsächlich erst gemerkt, seitdem ich jetzt, Achtung, Spoiler, mit der Schwangerschaft jetzt im Beschäftigungsverbot bin und halt einfach von positiven Test an zu Hause bin. Ich war die ersten Wochen, war ich einfach nur platt so und habe eigentlich quasi nichts gemacht und brauchte ganz viel Ruhe und ganz viel, ich habe wirklich einfach eine Serie nach der anderen geguckt, habe mich einfach nur berieseln lassen auch irgendwie. Um dann auch durch diese Zeit so durchzukommen, ne? Also das ist dann ja nochmal so dieses andere Thema dann. Wie kommt man dann durch eine Schwangerschaft durch, ne?
Ja.
Ja, also es ist sehr, sehr belastend durchaus, auf jeden Fall. Manchmal hat es uns auch geholfen, einfach nicht weiter drüber nachzudenken. Ja. So, also sich nicht reinzusteigern, was ist denn jetzt, wenn es nicht klappt? Oder wirklich diese gefürchteten zwei Wochen warten.
Vielleicht. Mhm.
Ja, pragmatisch anzugehen und sich auch wirklich einfach abzulenken und nicht irgendwie zu gucken, merke ich jetzt irgendwie was und könnte das jetzt eine Einnistungsblutung sein? Oder sondern auch wirklich ziemlich realistisch ranzugehen und zu sagen, ja, okay, wir haben 85% Chance, dass es geklappt hat. Das heißt aber auch, wir haben 75% Chance, dass es nicht geklappt hat. So.
Ja, ja.
Da war das ganz gut. Da hat mich mein Mann dann immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ich dann doch so ein bisschen emotional war. Und das war sehr hilfreich. Also da sind wir als Team auch wirklich gut durchgekommen. So.
Ja, hat es euch eher zusammengebracht oder eher...
Ja, ne? Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für meinen Mann war es tatsächlich dann ein bisschen Erleichterung, dass nicht mehr er nur alleine schuld war.
Ja.
Also es ist einfach so und ich kann es ihm auch wirklich nicht verübeln.
Nee.
Und ich glaube, mir wäre es ganz genauso gegangen, wenn ich am Anfang diejenige welche gewesen wäre und dann käme bei ihm hinterher noch irgendwie, ne? Das, ja, ich kann das total gut nachvollziehen.
Ja.
Genau, aber es ist wirklich schon anstrengend.
Ja. Mhm. Über welchen Zeitraum hat sich das jetzt, also die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, bislang gestreckt? Also wie lange hat das jetzt
gedauert?
Das waren
9 Monate.
Krass.
9 Monate, ja. Also es waren immer so 2 Zyklen back-to-back, also wirklich genau dicht an dicht hintereinander.
Ja.
Und dann halt 3 Monate Pause und dann nochmal 2 Zyklen auf 3 Monate verteilt. So, genau.
Wahnsinn.
Also das heißt, das war wirklich einfach auch sehr intensiv, aber es war irgendwie auch ganz gut, dass es halt immer sofort weiterging. Also wir hatten gar nicht großartig, also es war ja immer unsere Entscheidung. Ne? Es war immer unsere Entscheidung, wann geht es weiter. So.
Mhm.
Aber das war schon ganz hilfreich, glaube ich. Man steckt dann da so drin in dieser Achterbahnfahrt und du kannst halt einfach erstmal nicht aussteigen. So.
Ja.
Oder kannst natürlich irgendwann aussteigen und Reißleine ziehen und sagen so, nee, Moment mal, jetzt brauche ich wieder erstmal ein bisschen Zeit. Oder auch erstmal Zeit, um wieder Geld anzusparen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das kommt ja noch bei ganz vielen Paaren auch noch mit dazu.
Na klar.
Das ist auch bei den Kassenpatienten halt auch einfach so, ne? Die kriegen dann halt, wenn beide gesetzlich versichert sind, kriegen sie halt maximal 3 Versuche bezahlt.
Ah, okay.
So, und das ist dann ja nochmal ein anderer Stress, wenn du weißt, okay, wir haben jetzt nur diese 3 Versuche und wenn es dann nicht klappt, sind wir Selbstzahler. Ich weiß aber nicht, ob wir das dann selbst aus eigener Tasche bezahlen können. Vielleicht bleibt es bei diesen 3 Versuchen und dann war es das für uns.
Ja.
So, ne? Also es ist nochmal so ein ganz anderer Stress.
Ja.
Der auch, und der ist einfach so kontraproduktiv in dieser sowieso schon stressigen Situation.
Total, ja.
Und dann habe ich mich über diese Klinik im Internet ein bisschen schlau gemacht. Wir haben dann da tatsächlich mal Kontakt mit denen aufgenommen. Das war tatsächlich auch schon parallel zum 4. Versuch.
Mhm.
Hatte ich einfach mal angerufen, um zu fragen, was die denn so an Vortests haben wollen, damit es dann möglichst zügig bei uns auch weitergehen könnte, so wenn wir es denn brauchen. Und dann hatte ich da eine ganz nette deutschsprachige Dame am Telefon von dieser Hotline und die hat dann einfach gesagt, ja, welche Klinik wäre denn für Sie am besten zu erreichen? Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, so weit sind wir eigentlich noch nicht, aber ja, ich könnte Ihnen einen Ersttermin vereinbaren und Sie können ihn jederzeit canceln, wir freuen uns ja, wenn Sie uns nicht benötigen. Okay, dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir wohl Mallorca. Fahren wir halt, fliegen wir halt nach Mallorca. So.
Okay.
Und dann hatten wir da diesen Termin stehen.
Ja,
und dann sind wir da tatsächlich einmal hingeflogen, so zum Kennenlernen. Das war wirklich, also krass, ja, einen Tag, also an einem Tag hin und zurück, weil das anders terminlich bei uns nicht ging und so, das war wirklich ein bisschen krass, aber irgendwie auch ganz spannend und wir wollten uns aber, bevor wir uns für irgendwas entscheiden, erstmal einfach vor Ort ein Bild machen, denn es hätte ja auch sein können, dass das, wer weiß, was für eine Hinterhofkaschemme ist und die haben nur eine teuer aufgemachte Homepage oder sowas, ne?
Ja, ja.
Es geht ja schließlich auch um was.
Ja, total.
Und da war dann aber auch eine, also sind wir ganz, ganz toll aufgenommen worden, da hat man dann eine persönliche Kundenbetreuerin mit der eigenen Sprache und auch eine deutschsprachige Ärztin hatten wir, also sie ist deutsche Ärztin mit spanischer Approbation, damit sie dann auch die Transfers durchführen dürfte.
Ja.
Ja, und da gab es halt eine Anamnese und sie hat sich alles ganz genau angeschaut und meinte dann auch, meine Güte, sie haben ja echt schon eine Menge durch und so viel probiert und so wenig Erfolg gehabt.
Also das muss man vielleicht auch mal sagen, das ist natürlich jetzt auch bei dir ein ganz besonderer Fall gewesen. Ne?
So, natürlich, also wie gesagt, bloß nicht. Ich möchte da gar keinen irgendwie Angst machen oder irgendwas. Bei ganz, ganz vielen klappt das auch und es war auch einfach Teil also mit ein Teil dafür, dass es nicht geklappt hat, dass wir halt auch einfach schon ein bisschen älter sind, wobei uns immer in der Kinderwunschklinik gesagt hat, nein, sie sind jung. Wir haben ja auch mit 40er sitzen, so.
Ja, okay.
Aber dann kam halt einfach, also warum es genau jetzt an meiner Eizellqualität gelitten hat, weiß man nicht. Also ja, das werde ich wahrscheinlich auch nie herausfinden und bin ich auch müßig, so, ne? Also
absolut.
Es kann ganz viel mit reingespielt haben und was weiß ich. Ich habe ganz gesund gelebt. Ich habe nie geraucht. Ich habe nie übermäßig Alkohol getrunken. Und
das ist ja oft auch dann das Fiese, ne? Wo man denkt,
genau.
Man
das ist manchmal ist es einfach unfair. So.
Es
aber
ist
ich glaube
so,
auch, es ist wirklich so. Und ich glaube aber auch, es ist eine Aufgabe, an der man wachsen kann. So.
Ja.
Aber wie gesagt, es gibt auch, also die Kinderwunschkliniken bieten ja nicht nur so Extremprogramm an. Die machen ja auch Zyklusbetreuung, um dann zu gucken, wann ist jetzt Sex nach Plan oder wie gesagt, die intrauterine Insemination. Also es gibt ja auch ganz niedrigschwellige Sachen, die einfach bei ganz, ganz vielen Leuten auch helfen. So,
genau.
Wo das einfach nur so der,
hab ich auch schon viel
der
gehört,
kleine Stups
also,
ist. Ja, genau.
Ja, genau, wo es einfach dann auch nicht viel braucht.
Genau.
Also bei dir war es dann doch.
Das war eher so das andere Extrem.
Ja, genau.
Aber auch die Frauen gibt es halt, ne? Und deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du mir da die Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen. Denn genau, also diese Frauen gibt es auch hier bei uns in Deutschland oder überall. Und,
das sind auch
für ganz
so
viele
wenige,
ist es ein Tabu.
Ne?
Nee, genau.
Ja.
Ja.
Und
genau.
Wie ist das dann? Also, du warst dann in dieser Klinik und da war diese Ärztin sehr nett und hat dich untersucht. Und irgendwann geht's dann ja mal darum.
Also, genau an demselben
Tag. Welche Eizelle?
Genau.
Soll es
genau.
Sein?
Also,
was
überhaupt erstmal. Genau. Was hätten Sie denn? also, dazu muss man wissen, dass in Spanien alles per Gesetz sehr streng geregelt ist oder sehr genau geregelt ist. Es ist sehr viel in Spanien möglich, aber sie haben halt gewisse Grundbedingungen. Also es ist, in Spanien ist die Spende komplett anonymisiert. Das heißt, wir werden nie erfahren, wer jetzt diese Frau genau war. So.
Okay.
Was uns persönlich aber auch ganz recht war, denn ich persönlich möchte nicht wissen, wer sie ist. Es ist natürlich immer, also das war so diese ganz schwierige Sache da dran, so moralisch zu entscheiden, möchten wir unserem Kind dann die Möglichkeit nehmen, zu wissen, wer die genetische Mutter ist. So.
Ja.
Aber also für den Notfall gibt es da die Möglichkeiten, also wenn irgendeine krasse Krankheit kommt, gibt es die Möglichkeit, dass sich dieses Kind mit der Spenderin über eine Datenbank in Verbindung setzen kann, so dass da dann Hilfe möglich wäre.
Ja.
Aber alles andere ist dann halt nicht bekannt. So.
Mhm.
Das wäre in Dänemark anders gewesen, da kannst du auch eine offene Spende machen. Aber da ist es alles nicht ganz so klar geregelt und auch nicht so kommerzialisiert wie in Spanien. Das heißt, in Dänemark könntest du halt auch, also kriegst du zwar auch Eizellen, aber das sind manchmal dann auch Eizellen der Patientinnen, die dort an der Kinderwunschklinik durch sind mit ihrer Behandlung und noch Eizellen übrig haben zum Beispiel und die dann dafür zur Verfügung stellen.
Ah, okay.
Das heißt, da weißt du dann überhaupt gar nichts. Du weißt nichts über den Gesundheitsstatus dieser Frau. Und das ist in Spanien halt einfach anders geregelt. Und das war uns dann wichtiger, dass wir wissen, okay, wir kriegen hier jetzt nicht eine Eizelle von Hinz und Kunz, sondern es ist schon das, was getestet werden konnte, ist okay. So.
Mhm.
Wir mussten uns natürlich nicht sofort entscheiden. Das Angebot ist dann 3 Monate gültig. Und wir haben erstmal gesagt, ja, okay, wir nehmen das alles mal mit und haben uns dann zu Hause in Ruhe nochmal hingesetzt. Um das erst, also, ne, das ist dann einfach so eine Entscheidung, die muss man dann auch wirklich erstmal sacken lassen. So.
Ja.
dann haben wir uns dazu entschieden. Und dann heißt das aber nicht, dass man direkt da auch in dieses Programm reinkommt, denn die Klinik, die machen das ja nicht nur so aus Wohltätigkeit. Ne? Also es ist natürlich auch einfach eine finanzielle Sache, die arbeiten da auch wirtschaftlich. Dann geht der Fall vor ein Ärztekomitee und die gucken sich das alles an und sagen, ja, okay, so und so sehen wir die Chancen bei denen. Machen wir oder machen wir unter Vorbehalt, die müssen erst noch die und die Untersuchung machen oder machen wir nicht. So. Und das war dann bei uns so, dass wir haben, ja, machen wir bei Ihnen gerne, aber wir bräuchten noch einmal eine Gebärmutterspiegelung, weil die letzte 5 Jahre oder 3 Jahre her ist, das ist zu alt. Gut, das konnte ich dann also auch bei uns im Klinikum machen und dann hatten die da alle Daten und dann war das so klar und dann mussten wir den Betrag überweisen. Und dann fing es langsam an. Genau, dann mussten wir halt noch so unsere Phänotypen ausfüllen. Also ne, wie ist unsere Haarstruktur, Haarfarbe, Augenfarbe, Blutgruppe, Körpergröße, Körperstatur und so. Weil die gucken, dass sie möglichst meinen Zwilling finden.
Ja.
So, ne?
Das
Also.
ist genau. Das habe ich nämlich auch mich gerade gefragt. Ne? Was ist, wenn du irgendwie blond und blauäugig bist und die Frau
Genau.
ist halt dunkelhaarig und dunkle
Genau.
Augen und ihr seid vielleicht beide
Genau.
blond und blauäugig und das ist dann irgendwie auch so vielleicht
Genau.
komisch
Ja,
oder
ganz
so,
genau.
ne?
Also da wird halt
Ja.
schon drauf geachtet und das finde ich auch gut. Und vor allen Dingen halt auch auf die Blutgruppenzugehörigkeit. Da sagen sie, die
Stimmt,
Spenderin muss
ja.
dieselbe Blutgruppe haben wie die Empfängerin.
Ja.
A, erstmal wegen möglicher Abstoßungsreaktion, aber auch
Ja.
um hinterher dem Kind eine Überraschung im Biologieunterricht irgendwie zu ersparen, wenn da mal wieder die Blutgruppen erforscht werden oder so, ne?
Ja,
Denn
ja.
jedes Elternpaar muss ja auch für sich dann entscheiden, wie gehe ich denn jetzt da mit meinem Kind eigentlich mit diesem
Genau.
Thema um? Sage ich dem
Ja.
Kind, dass es eine
Ja.
Eizellspende war oder verheimliche ich das einfach und oder ist
Genau.
es für mich irgendwann einfach nicht mehr so wichtig? So, ne?
Ja,
Das sind
ja.
dann ja, also es wirft immer noch so neue Fragen auf.
Ja, klar.
aber das versucht die Klinik dann halt zu umgehen. Und wie genau jetzt diese Spenderin aussieht, wissen wir halt nicht. Ich muss denen da einfach vertrauen, dass sie jetzt nicht
Ja.
irgendwie die rothaarige Irin genommen haben oder so.
Ja.
Ja, und wenn, naja, es kann halt auch alles eine Generation überspringen, ne? Also genau. Und dann hatten wir das aber alles ausgefüllt und dann wurde uns gesagt, ja, so 2, 3 Monate dauert es, bis wir die richtige Spenderin gefunden haben. Und ja, und dann haben wir gehört, wann jetzt der Tag X für die Spenderin ist, wann Punktion ist. Und haben dann halt am Tag darauf dann die Nachricht bekommen, wie viele Eizellen sich befruchtet lassen haben. Und das war der Wahnsinn. Also wir hatten dann von 11 Eizellen, so viele hatten wir allein in unseren Versuchen
Ja,
zusammen nicht, so, ne?
krass.
Haben sich 10 befruchten lassen. Und das war der Wahnsinn. Also richtig, richtig
Krass.
krass. Und da dachte ich schon,
Ja.
okay, die muss ziemlich jung gewesen sein.
Ja.
So eine tolle Quote, ne?
Ja.
Und dann davon, also Spanien geht dann immer auf die Tag-5-Kultur, also als Blastozyste kriegst du den Embryo dann rein, so, weil das hatten wir halt vorher auch nie geschafft, weil gesagt wird, ja, zwischen Tag 3 und Tag 5 kann einfach noch so viel passieren. Also da gibt es so viel
Ja.
Stillstand auch nochmal. Auch da ist dann immer nochmal gerne so 50% Ausschussquote.
Ja.
Und da hatten wir dann die Information gekriegt, dass wir 6 Blastozysten an Tag 5 hatten. So, also
Okay.
richtig, richtig gut. Das hat uns unsere
Ja.
Betreuerin vor Ort persönlich gesagt, weil wir dann ja schon da zum Transfer waren. Das war natürlich gigantisch. So, und dann,
Ja.
ja, ging es zum Transfer. Das war alles ein bisschen, also ja, so ein bisschen noch steriler als bei uns im Uniklinikum schon so. Ja, und dann war 9 Tage später dann der Bluttest. Dazu bin ich halt wieder zu unserer Klinik gefahren.
Ja.
Und dann kam nachmittags der Anruf und unser Prof war dran. Ja, nee, also leider keine Einlistung. So, also, oh, und dann dachte ich mir, ach, hey, Jemine, jetzt geht das wieder los, ne?
Ja.
Und dann haben wir mit der Ärztin in Spanien telefoniert und sie hat gesagt, ja, also möchten Sie erstmal Pause haben oder wann passt es Ihnen denn so? Denn jetzt waren wir ja, dann war es ja ein Kryozyklus, also sie waren ja kryokonserviert, also tiefgefroren quasi. Und
Also
dann
von der
waren wir ja
gleichen
ganz,
Spenderin.
genau. Ja, und dann sind wir Anfang Dezember nochmal wieder rübergeflogen und ja. 9 Tage später hatte ich dann den positiven Test. Nein, beziehungsweise 6 Tage später hatte ich schon zu Hause eine zweite kleine Linie und konnte es nicht glauben und
Oh
habe
Mann.
mehrmals täglich Tests gemacht, weil es einfach so krass war, da auf einmal 2 Linien zu sehen. Das hatte ich ja wirklich 5 Jahre oder 4 Jahre lang nicht
Oh
und so. Das war
Gott,
einfach,
ja.
ja, ganz, ganz emotional, aber auch mit ganz
Das
viel Angst
glaube ich.
besetzt.
Ja,
So.
natürlich,
Ja.
natürlich.
Das
Und
ist die
dann ja
andere
eben
Komponente dann.
absolut, absolut.
Ja.
Weil das kommt natürlich dann dazu, ne, wenn man so da
Ja, du hast ja so
jahrelang
viele,
eigentlich.
genau, du
Ja.
hast ja so viele niederschmetternde Erlebnisse auch immer gehabt
Ja.
und einfach immer jetzt 5 Jahre lang gemerkt, okay, alles, was wir versuchen, es nützt nichts, es bringt nichts. Das ist schon, also das hinterlässt Spuren, auf jeden
Ja,
Fall.
ja.
Ich hatte halt, wie gesagt, das Glück, dass ich immer gute Leute um mich herum hatte, also was ist, ich sei es jetzt die Akupunkteurin, mit der ich mich auch immer gut unterhalten könnte. Meine Osteopathin, die mich seit 10 Jahren behandelt, immer regelmäßig und da auch immer Anteil nahm und geguckt hat, wie sie jetzt irgendwie mich noch gut stützen und stärken kann und so, ne? Und
Ja.
meine Frauenärztin ist halt gleichzeitig Traumatherapeutin, das ist halt Gold wert.
Ja, absolut.
Da habe ich im Vorrhein auch schon ein, zwei EMDR-Sitzungen mit ihr nochmal gemacht, um so ein paar
Super.
Blockaden zu
Ja.
lösen. Das war total gut. Und die betreut mich jetzt halt auch weiterhin und
Ja.
weiß halt einfach, okay, wir gehen zuerst an den Ultraschall. Alles andere können wir hinterher besprechen. Wir gucken jetzt erstmal, ob das Herzchen
Wie
noch
es dem
schlägt, ne?
Kind,
So.
ja, wie es
Denn
dem Kind geht.
Genau.
Und wie weit bist du jetzt in der
Schwangerschaft? Ich bin jetzt in der 23. Woche bin ich jetzt.
Ja, super.
Das ist ganz, ganz, ja, das ist ganz, ganz komisch. Also jetzt so langsam wird es so richtig realistisch, dass ich denke, okay, ich bin jetzt wirklich schwanger, ne? Ich bin jetzt mal diejenige, welche. Und jetzt merke ich so langsam so Bewegungen und mein Mann konnte schon mal von außen so ein bisschen so einen Stupser merken und ja, das ist der Wahnsinn.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich krass. Ja.
Ach,
und
toll.
Das Tolle ist, wir haben halt auch noch Geschwisterchen im Eis, ne? Also wir können dann auch noch nachgeben.
Ich wollte gerade fragen, genau. Ihr habt da ja noch.
Das sind
echt
noch unsere.
Toll. Ja, und für das Kind ja auch. Also wenn ihr das wirklich, also
genau.
wenn ihr das wollt, das ist natürlich fürs Kind auch echt super. Also
ja, genau. Und wir wollten immer mehrere Kinder haben, so,
super.
Ne? Und dass das jetzt halt so die Möglichkeit ist, das ist, weiß ich nicht, ob wir das selbst halt hingekriegt hätten.
Ja.
So, ne? Also vielleicht hätten wir eins geschafft und dann wäre mein Körper durch damit gewesen. Und so hat sich
und
das echt gut für uns
gefühlt. Wie verläuft jetzt die Schwangerschaft? Verläuft die jetzt komplikationsfrei?
Ja,
und alles
total.
Gut? Toll.
Total. Also ich sag immer, das ist, also mein Körper weiß, glaube ich, wie er schwanger zu sein hat. Er brauchte einfach ein bisschen, bis er es wurde, oder er brauchte einfach das richtige Material dafür. So,
ja,
ne?
Genau,
also
genau.
Vielleicht hat er einfach immer gemerkt, nee, Moment mal, mit deinen Zellen passt das einfach nicht. Das wird nicht, das weiß ich jetzt schon. Nee, es ist total problemlos. Also
super.
Wie gesagt, also es war halt einfach, ne, also so diese Angst am Anfang, das war einfach ganz klar. Ich wusste, dass das eine harte Zeit wird. So, einfach auch so, um, ich glaube, das können alle Kinderwunschpaare oder alle Paare, auch die vielleicht schon mal eine Fehlgeburt hatten, auch gut nachvollziehen oder wissen es auch noch selbst. Man hat immer so diese Meilensteine, die man erstmal erreichen möchte. So, also, ne, natürlich möchtest du dann erstmal die Herzaktivität sehen. Und dann war für uns aber klar, okay, wir müssen 9+3 überstehen. Das war bei unserem ersten Abgang ja so das, wo dann klar war, okay, nee, hier geht's jetzt nicht weiter. Und das war ganz, ganz komisch, da auf einmal immer bei diesen Untersuchungen zu sein und dann Positives zu hören.
Ja.
Also das war, da musste ich auch so meine Denkstrukturen so richtig ändern, so, ja, das bist du jetzt wirklich und das darf jetzt auch so sein und das ist total gut so und dein Körper kann das. So, ne?
Wahnsinn, ne?
Ja. Das war wirklich auch nochmal anstrengend irgendwie, so, weil ich halt auf dieses Thema bezogen halt so das Vertrauen in meinen Körper völlig verloren hatte. So, ne?
Ja, das kann
weil ich ja einfach wusste, okay, er kann einfach nicht.
Er funktioniert
nicht.
Irgendwie nicht. Genau,
er funktioniert
nicht, das,
er kriegt keine Eizellen raus, so genau.
Ja,
das funktioniert nicht. Und jetzt funktioniert er einfach ganz, ganz wunderbar und macht das ganz, ganz toll. Ne? Und mir geht's richtig gut. Ich hatte ab und zu mal so ein bisschen flau sein irgendwie und das war es dann aber auch, wo ich mich schon fast, also das war dann schon wieder so ein bisschen so eine Art Trigger, so, oh Gott, es hat abgenommen, die Übelkeit, es ist jetzt ein Abgang oder so irgendwie, ne? Also es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen Fluch dann auch dabei, dass man vielleicht auch so viel weiß oder dass man halt auch, ne, welche Erfahrungen
oder so viel
man gemacht hat.
Einfach,
genau. Wobei, so viel Schwangersein hatte ich ja noch gar nicht erlebt, ne? Also, das war
so. Ja, du hast so viele Enttäuschungen einfach erlebt, ne?
Genau.
Und dann,
und das kriegt man dann natürlich so. Genau, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber da ist halt, wie gesagt, auch meine Frauenärztin mir eine große Stütze, die auch dann immer sehr auf das Emotionale auch immer nochmal guckt, so, ne, wie geht's ihnen? Und das ist wirklich Gold wert. Jetzt haben wir auch schon eine Beleghebamme gefunden, also bei uns hier oben.
Super.
Ich wohne,
sehr
wie gesagt,
schön.
Ganz, ganz ländlich. Wir haben keinerlei Hausgeburtshebammen mehr. Wir haben keine Geburtshäuser. Ja. Wir haben drei Krankenhäuser, aus denen wir auswählen können und das sind dann jeweils 30 bis 40 Minuten Fahrt.
Ja.
Und wir haben uns jetzt für eins entschieden. Ich hoffe, dass es auch klappt, weil es halt ein Level 4 Krankenhaus ist, also ohne Kinderstation und ohne irgendwas, wo wir aber in einen hebammengeleiteten Kreissaal kommen können dann mit unserer Beleghebamme und ich glaube, da sind wir bis jetzt dann auch schon ganz gut aufgestellt. So in der Hoffnung, dass es halt auch wirklich, na, also wenn ich jetzt insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln würde, dann könnte ich da halt nicht entbinden. So.
Ja.
Aber das wird
aber wir drücken mal ganz, ganz kräftig die Daumen,
danke.
Dass das ausbleibt.
Genau. Danke, danke. Ja, und mit unserer Hebamme war das dann auch noch wieder so ein Glücksgriff. Wir haben sie jetzt vor 3 Wochen kennengelernt. Die kommt jetzt gerade selbst aus der Elternzeit zurück. Und da stellte sich dann raus, dass sie auch eine künstliche Befruchtung hinter sich hatte. So, ne? Also das war wieder so ein, ach, wie schön, wir müssen uns nicht erklären, sondern es fügt sich so alles irgendwie.
Ja,
das ist total
toll.
Schön irgendwie. So.
Ach,
und da habe ich dann auch schon angedeutet, dass ich mich oder dass wir uns so mit deiner Methode auseinandersetzen und das gerne probieren würden und so. Und sie war da ganz, ach, wie schön. Ja, macht man. Ich bin sowieso eher, dass ich mich im Hintergrund aufhalte und macht ihr mal euer Ding. Fände ich richtig gut. Yes!
Sehr schön. Okay.
Es läuft dann, also doch was.
Ja. Ach, super.
Ja.
Ja. Ja, und machst du schon, arbeitest du schon ein bisschen mit dem Kurs und machst du die
Schwangerschaftsmeditation? Genau, die Schwangerschaftsmeditation mache ich schon. Ich bin allerdings noch nicht bis zur Hypnose vorgedrungen. Jetzt hat unser Internet immer so ein bisschen gestreikt. Und ich wollte, genau, und ich brauchte auch erstmal noch das Geschlechtsouting irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, bis dahin ist das alles noch so unwirklich irgendwie. So, ne? Und jetzt wissen wir halt das Geschlecht und jetzt kann ich mich so auf unsere kleine Tochter einstellen irgendwie. Und ich glaube, das war so noch so das fehlende Puzzlestück.
Ja, genau. Ja, super. Ja, ja, weil und es jetzt kann nämlich gut sein, wenn du die Schwangerschaftshypnose hörst regelmäßig. Mhm. Oder es ist ganz, ganz wahrscheinlich, dass da auch immer mehr dieses Selbstvertrauen nochmal gestärkt wird in deinen Körper.
Ganz genau. Ja, genau. Ja. Ich habe auch damals, also während unserer künstlichen Befruchtungsversuche hier bei uns, da kannte ich dich noch nicht, aber da hatte ich mich auch immer schon damit auseinandergesetzt und da gab es von einer Engländerin, die da halt so eine Fertility-Klinik hat, gab es auch schon so gesprochene, nicht richtig Hypnosen, aber halt so Entspannungsmeditationen, die dann so an den künstlichen Befruchtungszyklus angelegt waren. Also die Phase der Stimulation, so dass man dann da meine Eizellen reifen kann. Das war wirklich ganz gut, halt auf Englisch, aber auch ganz entspannt und das habe ich wirklich täglich gemacht, so dass ich diese 20 Minuten Tiefenentspannung hatte und das war wirklich gut. Ja,
sehr gut.
Deswegen freue ich mich jetzt auch ganz doll. Ja.
Für alle, die jetzt gerade zuhören, es gibt bei mir auf YouTube, das ist jetzt nicht im Podcast, aber auf YouTube gibt es auch eine Meditation zur, also bei Kinderwunsch. Und da habe ich auch schon ganz vieles positives Feedback bekommen. Das heißt, dass es tatsächlich auch häufig schon funktioniert hat.
Also die werde ich mir demnächst einfach nochmal anhören. Einfach mal, um zu hören, wie du sie nicht gestaltet hast. Ja, ich weiß, aber trotzdem aus Neugierde.
Ja, mach das gerne. Ja, ja, schön.
Ja.
Ja, Annika, vielen, vielen Dank für deine sehr Offenheit gerne. Und dass du hier sehr so, gerne. Ja, so darüber gesprochen hast. Vielleicht magst du auch noch sagen, was du, vielleicht möchtest du Paaren, die in einer ähnlichen Situation sind, auch etwas raten, so zum Schluss noch.
Also, es ist natürlich immer ganz individuell, wie man damit umgeht. So, ne? Für uns hat es wirklich gut funktioniert, dass wir da ganz offen mit umgegangen sind und einfach auch gesagt haben, nee, bei uns hilft es nicht, uns einfach nur mal zu entspannen oder in Urlaub zu fahren, dann klappt das schon, sondern wir brauchen wirklich medizinische Unterstützung, Punkt. So, ne? Ja. Unfruchtbarkeit ist eine Krankheit quasi. Also du sagst ja auch keinem Diabetiker, dass er sich doch einfach mal entspannen soll, dann passt das schon mit den Zuckerwerten. Nee, da funktioniert irgendwas nicht. Ne? Und da war das für uns einfach, für uns als Paar hat es gepasst, dass wir damit offen umgegangen sind. So. Mhm. Ich kann aber auch Paare gut verstehen, die sagen, nee, wir machen das mit uns beiden hinter geschlossenen Türen aus und haben nach außen hin einfach so viel Normalität, die uns auch ganz viel Kraft gibt.
Ja.
Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Mein Rat ist, googelt euch nicht zu Tode. Also es sind einfach ganz viele negative Berichte unterwegs und negative Erfahrungen. Man findet selten tatsächlich oder weniger positive Erlebnisse oder Ergebnisse, sondern schon eher, also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen und ich habe es dann wirklich eher sein gelassen, habe mir dann halt wirklich in den sozialen Netzwerken einfach gezielt Profile gesucht, denen ich halt gefolgt bin.
Ja.
Das war für mich einfach auch nochmal so die nächste gute Möglichkeit und für meinen Mann auch, den habe ich damit immer. Du bist einfach nicht allein, genau. Und manchmal gibt es auch an den Kliniken oder so gibt es auch so Selbsthilfegruppen. Das wäre jetzt für uns zum Beispiel auch noch eine Option gewesen, aber es ist halt einfach elendig weit weg. So dass ich gesagt habe, nö, wir verlagern das einfach online. Und das ist halt einfach heutzutage einfach die tolle Gelegenheit, ne? Dass du einfach online so viel Unterstützung und Hilfe auch bekommst. Ja.
Absolut.
Das ist wirklich ein großes, großes Geschenk.
Ja.
Ja, und verliert euch als Paar dabei nicht. Also uns hat es überhaupt nicht geholfen, uns irgendwie gegenseitig Vorwürfe oder sowas zu machen. Also für die meisten Sachen kann man da einfach nichts, sondern es ist halt dann einfach so. Es nützt nichts, wenn ihr euch darüber zerfleischt. Es ist natürlich, also es ist immer schwierig. Man weiß einfach nicht, wie man auf die Hormone reagiert und auf diese Unsicherheiten und auf dieses Warten und was weiß ich nicht. Da ist es gut, dass jeder für sich selbst auch gut sorgt, aber auch, dass man für sich als Paar gut sorgt und dass man, glaube ich, einfach gut immer im Gespräch bleiben muss. Also man muss nicht täglich darüber jetzt irgendwie stundenlange Diskussionen führen, aber einfach zu wissen, okay, meine Partnerin stimuliert jetzt gerade vielleicht, es kann sein, dass sie ein bisschen hormonell unbalanciert ist. Das nehme ich jetzt nicht persönlich. Sie meint es auch gerade nicht persönlich, sondern das sind jetzt gerade auch die Umstände und das ist für uns beide eine Ausnahmesituation. Und dass man da gegenseitig auch...
Ne? Das ist, genau. Ja, das ist wirklich wichtig.
Und, genau, und aber auch, dass die Frauen auch Verständnis für ihre Männer haben. Also das ist auch für die Partner überhaupt nicht leicht. Die machen das aber meist eher erstmal mit sich aus. So. Und sind erstmal nicht unbedingt so dafür, damit erstmal nach außen zu treten oder so. Und für meinen Mann war das dann tatsächlich schon auch hilfreich, dass wir dann einmal mit den Schweizern da zum Beispiel geskypt haben und er dann auch mal so einen echten Mann so live quasi sehen konnte, der da jetzt auch gerade durchgeht und so irgendwie, ne? Und das, okay, er ist auch nicht alleine. Und das war wirklich hilfreich. Und verliert euch gegenseitig nicht. Es ist anstrengend genug. Ich finde, man schafft das nur zu zweit. Gemeinsam.
Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank.
Ja, und sehr gerne.
Dann sage ich dir mal Tschüss. Und
ja, genau.
Wir hören voneinander.
Wir hören voneinander. Alles klar. Tschüss.
Ja, das war's schon mit dieser Folge, mit dem Interview. Ich freue mich sehr, dass Annika hier zu Besuch war. Und ich werde dir natürlich in den Shownotes auch die Instagram-Familie verlinken, How We Met Our Baby, von der Annika gesprochen hat. Und ich hoffe, dass die Folge dich inspirieren konnte, dir Mut machen konnte und ja mal so einen Einblick geben konnte, ja, was so auf einen zukommen kann. Wie gesagt, bei Annika war es natürlich jetzt eine ganz besonders extreme Situation, aber natürlich kommt das eben auch vor. Schreib mir gerne wieder bei Instagram, da heiße ich die.friedliche.geburt und da werde ich eben wieder ein Foto posten zu der heutigen Folge und ich freue mich sehr, wenn du da einfach schreibst, wie es dir gefallen hat, ob du das spannend fandest, das Thema, und folg mir da auch gerne auf Instagram, damit du halt immer über alle Neuigkeiten informiert bist. Und ja, ich finde es immer schön, wenn ich ein bisschen sehe, wer mir so zuhört. Man ist ja doch oft einsam hinterm Mikro und hat das Gefühl, da ist gar keiner auf der anderen Seite. Von daher freue ich mich immer sehr, wenn du mir schreibst. Du kannst mir auch gerne bei Instagram Nachrichten schreiben oder auch gerne eine E-Mail, wie du möchtest. Ja, und wenn du Lust hast, dann besuch natürlich auch gerne meine Homepage www.geburt-in-hypnose.de. Ich wünsche dir nun eine wunderbare Frühlingszeit, hoffe, du bist einigermaßen verschont von Heuschnupfen und mach's ganz gut und bis bald, deine Christine.